gegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz in Kreuzberg über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug, wegen Bauarbeiten diesmal in Mitte und Friedrichshain. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: Am Nachmittag neben Wolken auch Sonne, einige teils kräftige Schauer, örtlich Gewitter. Zurzeit in Berlin-Marzahn 22, in Stechlin 19 Grad, mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Blindverkostung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser Reihe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu den nächsten 2 Stunden, in denen wir ein Werk hören wollen, das sehr zart und sehr wild gleichzeitig sein kann. Wir beginnen mit der zarten Seite. Ludwig van Beethoven, die Mondscheinsonate.
Thank you.
Ludwig van Beethoven, Mondscheinsonate, unsere erste Aufnahme. Andreas Göbel, kann ich Sie um eine erste Einschätzung bitten?
Ja, das ist ja immer so, dass der erste Kandidat es immer so ein bisschen schwer hat. Aber hier würde ich erstmal sagen, grundsätzlich eine gute Wahl. Mir gefällt das Tempo, das ist nicht zu verschleppt. Man hat die Übersicht. Mir gefällt es auch vom Anschlag her, das hat ein bisschen was Feines, was Atmosphärisches, denkt vom Gesamtklang, hat ein Gespür für Agoge. Wenn ich mir was wünschen dürfte, vielleicht könnte man mit den Stimmen, mit der Melodiestimme und mit der Bassstimme noch ein bisschen mehr spielen, die aufeinander beziehen, aber das wäre jetzt kein Urteil oder kein Grund, um das abzuwerten.
Vielen Dank. Andreas Göbel, Musikkritiker und Redakteur bei Radio 3. Kailös Kaiser ist natürlich auch da, Moderator und Kritiker, ebenfalls auf Radio 3. Und Christine Lemke-Matwei ist da, Musikkritikerin und Autorin bei der Zeit in Hamburg. Das sind meine Gäste, die sich auf das Abenteuer einlassen, 7 Aufnahmen der Mondscheinsonate zu hören, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, wen sie da hören. Es gibt auch keine Vorauswahl, keine Absprachen. Das einzige erlaubte Hilfsmittel ist eine Liste mit den Aufnahmen, die gemacht worden sind, damit es so eine kleine Orientierung gibt. Ansonsten aber gilt, es gilt allein die gehörte Musik, darüber wollen wir sprechen und diskutieren. Die erste Aufnahme haben wir bereits gehört, eine erste Einschätzung von Andreas Göbel auch. Er ist ganz zufrieden, Kailös Kaiser, Sie auch?
Na, Sie hatten ja schon die zarte Seite Beethovens hier angekündigt und haben auch entsprechend die Aufnahme rausgesucht. Denn ich meine, genau. Wilhelm Backhaus war das nicht oder Arthur Schnabel, irgend so ein alter Haudegen. Elli Ney übrigens auch nicht. Also ich meine, die Aufnahme ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen jünger, betont die romantische Seite, was ich entgegen dem Jurorenvotum von Andreas Göbel eben ein bisschen vereinseitigend finde, weil es ist kein Werk der Romantik, sondern höchstens der Proto-Romantik oder das, was man dann später da rein projiziert hat. Also schon sehr zart angefasst das Ganze, aber mit einem melancholischen Ton versehen. Die hohen Töne sind sehr schön abgetönt. Mir ist es eigentlich auf die Dauer einerseits zu gleichförmig, um nicht zu sagen zu lahm. Nicht vom Tempo her, sondern vom Temperament her. Und andererseits muss ich gestehen, dadurch, dass der Interpret so sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, kommt dann doch ein Sog in die Sache für mich.
Frau Lemke-Matwei, weil Sie nicken.
Nee, das war andersrum. Also nicken geht so, also nach oben und unten und verneinen geht von links nach rechts. Das wäre jetzt etwas.
Sagen Sie, was es bedeutet.
Fernsehkamera. Es bedeutet, dass ich, das ist schon alles nicht falsch, was die beiden Kollegen gesagt haben. Ich kann auch in vielem mitgehen und zustimmen bei vielem. Aber ich finde doch diese Art von Verhaltenheit eine, offenbar einen Weg, sich aus der Sache so ein bisschen rauszumogeln. Ich verstehe nicht, was dieser Interpret mit dieser Sonate anfangen will. Es bleibt alles so ein bisschen unterm Deckel. Und ich finde, auch wenn, dann spielt die Musik überhaupt nur in der linken Hand und rechts passiert eigentlich nichts. Also zu sagen, das ist schön abschattiert und so. Ja, wenn man freundlich ist, kann man das, glaube ich, so formulieren. Es ist definitiv kein Klangfetischist hier am Werk. Das ist jemand, der eher auf Struktur setzt und auch auf ein schönes Einhalten des Tempos und der Takte, das ist immer alles ganz ausgewogen, da passiert irgendwie nichts Unegales unterwegs. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen als Kailös Kaiser und sagen, das ist auf jeden Fall auch jemand, der gegen die romantische Tradition oder das romantische Missverständnis in der Interpretationsgeschichte dieser Sonate angeht, weil er es eben so komisch ausbuchstabiert und so ausziseliert. Ja? Also da ist eben, wie gesagt, kaum Agogik drin, da ist kaum mal ein Ritardando drin. Das ist alles irgendwie so ein bisschen so an der Bachelle gemessen und das ist, glaube ich, definitiv falsch. Hier spielt jemand auf homöopathische Weise Klavier, das heißt in ganz kleinen Dosen und manchmal nimmt er noch ein kleines Kügelchen, aber auch nur in der Wiederholung.
Aber das ist doch genau so, wie man das heute eben macht. Also das ist ein Vorwurf, den man fast allen Interpreten heute machen muss. Völlig unfrei, überhaupt keine Rubati. Und von daher kommt mir das auch nicht als ein Gegenstatement zur Romantik vor, sondern einfach sozusagen als Mainstream.
Also dann meinte ich so die vollfleischige romantische Spielart, ja, wo man dann gesagt hat, so Stücke wie Mondschein Sonate, wenn schon Beethoven, dann hier können wir ein bisschen irgendwie den Schubert in ihn einimpfen.
Andreas Göbel, haben Sie noch eine Gegenrede?
Ich kann da mitgehen. Das Problem, gerade bei dem Satz, vielleicht kommen wir auch noch drauf, ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Es ist so wenig vorgegeben, dass man eben von gar nichts machen bis zu vollkommen gegen den Strichbürsten alles machen kann. Wir kommen sicherlich auch noch auf das Thema improvisiert zu sprechen. Aber das ist Das ist die Schwierigkeit. Also ich konnte vom Gesamtklang her sehr gut mitgehen. Wem es zu wenig ist, das kann ich auch verstehen.
Aber diese Schwierigkeit ist vielleicht eine Möglichkeit, möchte ich unterstreichen. Ja, das ist eigentlich kein Problem, sondern das ist die Chance, die man da hat, zu machen, was man möchte, sozusagen.
Oder das Problem, dass man, wenn man so eine Aufnahme hat, eigentlich mehr erwartet, als man bekommt.
Ja, das heißt, Sie haben eben gesagt, so macht man das heute aus. Was schätzen Sie, aus welcher Dekade kommt die Aufnahme?
Das ist so 80er, vielleicht sogar 90er Jahre, würde ich denken. Also aber auch von der Aufnahmetechnik her dürfte das so sein.
Wen haben wir denn da gehört? Stimmt ja alles, was Sie gesagt haben. Zart, ausgewogen, melancholisch.
Also ich höre so noch das Wort von Christine Rell im Emke gemacht, weil Verhaltenheit.
Ja.
Weil das, wenn meine Vermutung richtig ist, ist auch so in die Richtung geht. Ich vermute, also für mich wäre das so vom Klang her und vom Umgang, eben auch gerade mit Beethoven, Maria João Pires.
Mhm. Was meinen die anderen?
Die auch eher vom späten Beethoven ausgeht, aber eben auch da wenig macht, sondern sehr notentreu ist.
Wie gesagt, es ist kein alter Haudegen und damit scheiden sie fast alle aus, könnte man sagen, außer Peraya und Piresch.
Ja.
Also Peraya ist es definitiv nicht, der hat einen anderen Klang
ja, und eine andere
Klangsähnlichkeit. Und wenn es jetzt Piresch wäre, wäre ich erstaunt und enttäuscht, kann ich nur sagen.
Weil Sie diese Künstlerin sehr schätzen.
Weil ich die sehr schätze und weil ich sie eigentlich eben nicht mit dieser Art von Schranke im Kopf eigentlich erlebe oder erlebt habe. Ich hätte eigentlich eher, aber wahrscheinlich ist die noch dafür noch zu jung, die Aufnahme eher an so jemanden wie Andras Schiff gedacht, der ja nun auch irgendwie immer so mit super angezogener Handbremse.
Ihr Schiff spielt noch schneller.
Ja.
Ich glaube auch, ja.
Frau Lenkemann, weil Sie müssen leider bei Ihrer Enttäuschung bleiben. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1975 und das war die portugiesisch-brasilianische Pianistin Maria João Pires. Lassen wir es mal vielleicht für den Moment da stehen. Andreas Göbel hat es ja vorhin gesagt, die erste Aufnahme hat es immer ein bisschen schwer. Mal gucken, was noch passiert. Die zweite Aufnahme. Ludwig van Beethoven, die Klaviersonate in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 2, besser bekannt als Mondscheinsonate. Die Sonate entsteht 1801. Beethoven hört kaum noch etwas und schreibt diese Sonate auf Schloss Unterkruppa. Das liegt in der heutigen Slowakei in einem kleinen Gartenhäuschen. Die Sonate wurde deshalb auch zunächst gerne Laubensonate genannt. Wie auch ihr Schwesterwerk, die Nummer 1, heißt die Sonate im Untertitel Quasi una Fantasia. Damit ist einmal der improvisatorische Charakter gemeint, aber auch der sehr freie Verlauf. Beethoven ist auf der Suche nach neuen kompositorischen Strategien, in diesem Fall ein langsamer erster Satz, kein Sonatensatz, also keine Gegensätze, eher ein barockes Präludium mit einer sehr gleichbleibenden Bewegung, ein einheitlicher Ton, alles Merkmale, die hier als Vorläufer des romantischen Charakterstücks gedeutet werden können. Dramaturgisch richtet sich damit alles auf das Finale, aber auch das ist eher homogen. Im Grunde genommen besteht die Sonate aus drei lyrischen Stücken, alle verbunden durch den Grundton des bzw. cis. Gewidmet ist das Stück der Gräfin Guicciardi, eine Schülerin Beethovens, die eine Zeit lang auch als unsterbliche Geliebte im Gespräch war. Der Titel Mondscheinsonate stammt von dem Musikkritiker Ludwig Rellstab, der sich beim ersten Satz an eine Mondnacht auf dem Vierwaldstätter See erinnert fühlte. Andere Deutungen sehen hier eher ein Nachtstück oder auch einen Trauermarsch. Schon zu Lebzeiten Beethovens war dieses Stück sehr beliebt, zum Ärger des Komponisten, der meinte, er hätte doch wahrhaft Besseres geschrieben. Andreas Göbel, bei diesem Stück mal ganz anders. Anschlag ist alles, oder?
Nicht alles, aber schon sehr viel, wobei Anschlag eben auch nicht immer gleich ist. Das ist das Schöne an dieser Sonate. Man kann sie so auf hunderte Arten spielen. Und ich weiß, ich bin da nie rangegangen, so oft ich sie im Konzert gespielt habe, mir jetzt irgendetwas vorzunehmen. Ich will das jetzt so anlegen und das ziehe ich dann auch durch, sondern alles das, was beim Konzert dazugehört. Wie ist der Flügel? Wie ist die Akustik im Saal? Wie ist das Publikum drauf? Wie bin ich selber drauf? Alles das beeinflusst es und sorgt dafür, dass ich mir eigentlich erst wenige Momente, bevor ich das anfange, so einen Fahrplan mache.
Das heißt, das Ding ist schwerer, als es sich anhört?
Es ist schwer und gleichzeitig reicher und auch dann wieder einfacher, weil ich finde, das, was Beethovens Schüler Czerny über das Ding gesagt hat, dass der Charakter so deutlich ausgesprochen sei, dass ihn kein Pianist verfehlen könne, der dazu die nötige Fertigkeit und Kraft besitzt, okay. Aber es ist im Grunde genommen sehr klar, aber es gibt so viele Möglichkeiten, es zu spielen und damit umzugehen. Ich glaube, da reicht ein Musikerleben nicht aus, um es auch nur annähernd einzufangen.
Sie haben Czerny, Frau Lemke, gemacht, weil ich habe Joachim Kaiser. Beethoven habe mit dieser Sonate einen exzentrischen Punkt seines Komponierens erreicht. Können Sie das noch irgendwie nachvollziehen? Also exzentrisch klang das doch nicht, was wir da eben gehört haben.
Nein, aber man, ich denke mal, dass der gute alte Jochen es so gemeint haben könnte, dass es eben die Beethoven-Erwartungen unterläuft. Also so etwas, was ja eher klingt wie ein Schubert-Impromptu oder vielleicht eins von Chopin, wie dieser erste Satz zumindest in seiner Eröffnung, erinnert einen ja nicht auf Anhieb an Beethoven, sondern mit Beethoven hat man lange verbunden und verbindet man heute auch noch so dieses Titanische, das Wilde, das Wüste, das Ungebärdige, das Hypervirile. Das ist hier alles nicht der Fall. Also insofern besteht die Exzentrik darin, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen mit dieser Sonate, quasi una Fantasia.
Mögen Sie das Stück?
Man muss, glaube ich, hörenderweise, vielleicht geht es den spielenden Menschen gar nicht so sehr viel anders, sehr vorsichtig und in klugen Dosen wiederum damit umgehen. Man kann das nicht zu viel hören. Ich hatte nie eine Phase, in der ich nur oder überdimensional oft und viel die Mondscheinsonate gehört habe. Also weder im Konzert noch auch zu Hause. Man hat ja manchmal so Phasen, dass man von Stücken gar nicht mehr loskommt. Mit der Sturmsonate, dem Schwester- und Nachbarstück, ist mir das ganz anders gegangen. Da geht das. Hier, glaube ich, geht das nicht, weil man hört sich sonst satt, man hört sich müde. Wenn Andreas Göbel sagt, man kann es auf tausenderlei verschiedene Arten und Weisen anlegen und spielen, ist das sicher richtig. Es gilt aber natürlich für jedes größere Kunstwerk in letzter Konsequenz. Nur hier glaube ich, dadurch, dass das Material ist ja ein sehr zartes, wie Sie zu Beginn unserer heutigen Sendung gesagt haben, aber auch ein sehr sparsames. Und mit dieser, diese Sparsamkeit muss man begegnen. Da muss man, glaube ich, genauso drauf reagieren.
Passiert nicht viel, ne?
Nee.
Ich glaube auch, dass mit dem Exzentrischen nur gemeint ist, dass Beethoven sozusagen out of the box komponiert. Ne? Also nicht schulgerecht oder sowas. Und das ist ja auch so. Mhm. Es ist nur dreisätzig das Werk statt viersätzig. Und eine Sonate, die mit dem Adagio beginnt, gibt es sowieso kaum. Also von daher ist das schon sehr ungewöhnlich und weist eben auf die Romantik voraus. Ja.
Wie geht's Ihnen denn mit dem Stück? Hören Sie es gerne?
Ich höre das gerne wie alle Beethoven-Sonaten. Ich bin da völlig empfindungslos, muss ich sagen. Ich hatte lange Beethoven-Phasen, die dauern, kommen auch immer mal wieder. Aber sie beschränken sich nicht auf einzelne Werke. Ich habe die alle gern.
Wie war das denn mit der Aufnahme, die wir eben gehört haben? Hat die Ihnen auch gefallen?
Also das war natürlich jetzt tatsächlich ein Trauerkondukt, ganz eindeutig, den wir da gehört haben, womit wir immerhin etwas Neues hier schon mal gerade gelernt haben, denn das hatten wir vorher noch nicht. Schöner Klang, es wird ohne Dämpfer, mit Pedal viel gespielt, so wie das da ja auch angeblich vorgesehen ist. Das Problem ist ein bisschen, dass chopinisiert wird mit dem schönen Klang, der da Platz greift und die ganze Geschichte ein bisschen verzärtelt wird. Am Ende, diese Begleitfiguren hängen durch wie eine Wäscheleine für mich, was mich zu der Einschätzung bringt, dass der Pianist hier eigentlich nicht von Beethoven herkommt und eigentlich auch keine Ahnung davon hat, um es mal ganz brutal zu sagen.
Frau Lemke-Nummert, weil jetzt nicken Sie.
Jetzt habe ich in der Tat genickt, genau. Ich kann auch den mit dem Kopf.
Aber das war anders gemeint.
Könnte mit dem Kopf kreisen. Das macht dann die Ambivalenz noch ein bisschen spannender. Ich fand auch, ich habe mir aufgeschrieben, wenn Sergio Celibidache jemals öffentlich Klavier gespielt hätte, dann hätte er so spielen können. Einerseits natürlich von dem über die Maßen langsamen Tempo her gesehen. Andererseits auch so von dieser Klangsinnlichkeit, dem Klangsinn, was mir sehr gefällt, was schön ist, was aber auch so ein bisschen arg viel hineingeheimnist in die einzelnen Wendungen, die dann doch immer über längere Takte und Phasen sich wiederholen. Das ist mir ein wenig zu dick aufgetragen und man fragt sich in der Tat, wo bleibt die Spannung? Also gibt es überhaupt eine Spannung? Geht dieses Stück irgendwann noch weiter oder versiegt es still und vornehm an der nächsten Biegung des Flusses? Und was wird hier eigentlich zu Grabe getragen? Also trägt die Sonate sich selbst zu Grabe, der Komponist sich selbst? Der klassische Musikbetrieb dämmert zu seinem eigenen Ende entgegen. Ich weiß es nicht. Es ist sehr schwer, da dran zu bleiben.
Wenn Sie das mal mit der Pires vergleichen, besser,
ja, dann schlechter? Muss ich sofort Abbitte leisten. Dann hat mir doch Maria João Pires sehr viel besser gefallen, weil es einfach vitaler und diesseitiger war. Ich glaube, die Musik ist jenseitig genug. Da muss man jetzt nicht noch kommen und sagen, und die traurigen Momente meines Lebens gieße ich in diese ersten Takte.
Andreas Göbel, Sie können wahrscheinlich gleich lösen, oder?
Also für mich ist es Maurizio Pollini, so der mittlere Pollini.
Woran erkennen Sie das? Der mittlere Pollini.
Es ist so, im Alter ist er zunehmend nervöser geworden. Also hier ruht das ja in sich. Hier weiß er auch ganz genau noch, was er tut. Es ist von der Anlage her klar. Es ist auch bezogen auf die Musik. Ich höre auch diesen Trauerkondukt raus. Und das stimmt ja auch. Beethoven soll ja nach eigener Aussage diesen Satz in einem schwarz ausgeschlagenen Zimmer bei der Leiche eines Freundes improvisiert haben. Und da kommen wir dann auch wieder zum Problem. Er soll es improvisiert haben. Auch wenn Beethoven ja jemand war, der unglaublich viel imaginieren konnte, war Beethoven ja auch jemand, der sehr sprunghaft sein konnte. Es ist in dem Satz natürlich nicht so angelegt, aber Beethoven hat sicherlich nicht einmal gesagt, so mache ich es und dann ziehe ich das jetzt auch mal durch. Wir wissen auch von Karl Czerny, da ist er nochmal, dass das in einem mäßigen Andante-Tempo zu spielen ist, weil da alle Breve davor steht. Das ist dann wieder das nächste Problem. Und im besten Fall ist Pollini jemand, der Dinge ja ganz schön entromantisieren konnte. Aber wenn das hier das Ergebnis ist, weil es ja gewissermaßen einen Klangcharakter gibt und wenn man dem dann noch versucht, etwas wegzunehmen, dann wird es problematisch. Und
können Sie es mal so erklären, dass ich Ihnen das nächste Mal auch erkenne? Worauf müsste ich achten?
Achten Sie auf einen Grundcharakter, der aber nicht aus einem romantischen Verständnis kommt, sondern der nochmal durchs Gehirn gefiltert ist. Also dieser Satz von Bertolt Brecht glotzt nicht so romantisch. Daran kann man es relativ schnell festmachen, weil es ja nicht bedeutet, dass man der Romantik ausweicht, sondern allem, was man mit Romantik verbindet, auch gerne an Klischees, einen Dämpfer versetzt.
Aber dann führt das ja hier dazu, dass die Romantik zurückschlägt in gewisser Weise. Also er versucht, noch weiter zu entromantisieren durch diesen Pollini-Gestus, den Andreas Göbel gerade beschrieben hat. Aber oft durch die Hintertür kommt das Überromantische, dieser Klangsinn, diese durchaus atmosphärische Qualität der Aufnahme kommt ja wieder heran.
Ja, man kann es aber auch prosaischer beschreiben, weil ihm nichts einfällt zu Beethoven.
Wahrscheinlich.
Tut der Endromantisierer hier romantisieren.
Ja.
Alles richtig. 1991 ist diese Aufnahme entstanden und der Pianist, den wir da gehört haben, war natürlich Maurizio Pollini.
Den Sie natürlich nach unserem jetzigen Zirkelschluss nie erkennen würden beim nächsten Mal, weil es ja alles ganz anders ist.
Obwohl
es
so einfach nicht gelingt.
Ja.
Ich lerne langsam, aber ich lerne. Wir hören zum dritten Mal den ersten Satz. Über das Tempo übrigens streiten sich die Gelehrten. Der Satz nämlich steht im Allabreve-Takt, wäre also halbtaktig zu nehmen, die Sache. Das passt aber nur schwer zu der Tempobezeichnung selbst. Adagio sostenuto. Geht aber auch anders. Hören Sie mal. Ludwig van Beethoven, die Mondscheinsonate. Andreas Göbel glotzt nicht so romantisch, haben Sie eben gesagt. Jetzt aber noch erst richtig, ne?
Jetzt so richtig. Und das Interessante ist, was Sie vorher sagten, Christian Detig, da steht Adagio Sostenuto drüber. Auch das ist noch ein Adagio Sostenuto. Denn wenn man mal die Triolenbegleitung weglassen würde, wäre das ein sehr langsames Tempo. Man muss es eben auch immer auf die Hauptstimmen beziehen. Und dann ist das sehr langsam. Also was hier tatsächlich mal stattfindet, ist eine Bezugnahme von Melodie und Bassstimme. Und dieser Pianist hat verstanden, dass eigentlich die Bassstimme das Wichtigste an diesem Satz ist. Also da mache ich mir über Romantik oder nicht Romantik überhaupt keine Gedanken. Hier passiert richtig was.
Frau Lemke-Mattwey, Sie sitzen ungerührt.
Reglos, ungerührt, genau. Erstarrt geradezu. Die Lotsweib sitze ich hier. Nein, also nach dieser Pollini-Aufnahme, die wir zuvor gehört haben, mutet wahrscheinlich jede Aufnahme irgendwie kalt, schneuzig und nassforsch an. Also irgendwie so auch diese hier. Da ist schon jemand am Werk, der mit Klang und Klanglichkeiten gut umgehen kann. Das Ganze kommt mir aber vor, und da weiß ich eben nicht, ob das so richtig ist, wie so ein Mobile. Das stupst du so an und dann bewegt es sich so ein bisschen. Es findet aber immer in die Balance. Und diese durchgehende Balance kommt mir so ein bisschen unbeethovensch vor.
Aber also, es hat doch was, oder?
Naja, das ist so der Kontrapunktiker, der halt von Bach kommt, aber auch dort kontrapunktisch denkt, wo es keinen Sinn macht. Also bei den bei den Außenstimmen ist das vollkommen richtig, aber dann auch die Triolen mit einzubeziehen, da wird's absurd.
Ja, oder diesen kleinen Triller-Ansatz da in der linken Hand an der einen Stelle bei dem Übergang. Ja?
Also aber jedenfalls finde ich das viel zu starr, als dass hier der Ausdruck Balance angebracht sein könnte, würde ich sagen. Es ist herzlich unbalanciert. Ich meine, es muss sich handeln um die Glenn-Gould-Aufnahme. Auch die fürchterliche Aufnahmetechnik der 60er Jahre deutet darauf hin, dass es ja furchtbar trocken aufgenommen, wobei das natürlich auch Absicht war, oder zumindest teilweise. Ich meine, ich finde erstaunlich, dass eigentlich kein Bach-Präludium daraus wird, obwohl es ja ein genuiner Bach-Interpret ist. Also macht schon was Eigenes draus. Es war eine Gegenposition. Glenn Gould mochte Beethoven nicht. Das Problem, und stand dazu und hat es trotzdem gemacht, bei Mozart sah es so ähnlich aus. Das Problem für mich ist aber immer, dass Gould zu Anfang offensichtlich immer eine Entscheidung getroffen hat, wie der Hase läuft. Und dann läuft er so, und zwar in einem Hamsterrad. Und da haben Hasen nichts verloren, in einem Hamsterrad. Das heißt, es ist furchtbar predictable, fürchterlich vorhersehbar. Ich weiß am Anfang, wie es enden wird. Und das ist bei Beethoven einfach nervig.
Das ist einfach falsch.
Ja, so hat das ja immer gemacht. Es gibt ja Berichte, wo er bei einer Aufnahme viermal abgebrochen hat, immer mit dem Kommentar, falsches Tempo. Und dann hat er eins gefunden, was er in dem Augenblick spielen wollte, das hat er durchgezogen.
Ja, das ist so am Rechenschieber gespielt. Und wenn der Rechenschieber sich beschwert oder sagt, das stimmt jetzt so aber nicht, dann stimmt es auch nicht.
Es ist aber eben erstaunlich, dass das etwas war, was bei Bach überhaupt nicht für Probleme gesorgt hat, würde ich sagen, bei Beethoven aber sehr.
Mir bleibt nur zu ergänzen, dass die Aufnahme 1967 in New York entstanden ist, Glenn Gould. Dreimal haben wir jetzt den ersten Satz der Mondscheinsonate gehört, folgt der zweite, das Allegretto, und Sie sollen und müssen entscheiden, welche der drei gehörten Aufnahmen in die nächste Runde kommt. Keine leichte Aufgabe in diesem Fall. Wir haben gehört Maria Joao Pires, Maurizio Pollini oder jetzt zum Schluss Glenn Gould.
Von mir aus keine.
Von mir aus allenfalls noch Frau Pires.
Ja,
geht mir ähnlich, weil von so einer gewissen Anschlagsfinesse, dass da noch was kommt, gerade beim zweiten Satz, da kann man da ja sehr viel mitmachen.
Also nehmen wir die Pires mit. Wunderbar. Folgt also nun der zweite Satz, der im richtigen Leben Attacca auf den ersten folgt. Franz Liszt nannte ihn eine Blume zwischen zwei Abgründen. Thank you. Die Blindverkostung auf Radio 3. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwey und Kai Lührs-Kaiser. Wir hören heute die Mondscheinsonate von Beethoven. Wir sind beim zweiten Satz. Frau Lemke-Matwey, wie hat Ihnen das gefallen?
Das ist, glaube ich, so, wie man das früher gespielt hat. So klang das jetzt, also sehr, sehr ausgewogen, sehr nett und freundlich auf eine Weise. Ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit, glaube ich, gewidmet diesen Akzenten im Rhythmus. So ein bisschen ergibt sich daraus so ein Trampolineffekt. Und so Trampolins wippen ja immer ein bisschen nach. Die kriegt man ja dann nicht gleich wieder ruhig. Aber insgesamt doch sehr unprätentiös und schön. Es ist jetzt nicht eine Lesart und Spielart, die mich so wahnsinnig vom Hocker haut.
Kann man so machen, sagt Christine Lemke-Matwey. Andreas Göbel, was sagen Sie?
Ja, kann man so machen. Also mich hat es eher geärgert, weil das so eine Art Konzeptklavierspiel ist. Ich lege mir das einmal zurecht und ziehe das so durch.
Wie bei Glenn Gould eben eigentlich, ne?
Ja, aber leider in dem Sinne, dass es eigentlich nur zickig ist. Also das, was diesen Satz ausmacht, Sie haben das vorher zitiert, mit der Blume. Ja, die ist es hier nicht. Und die will es aber eben auch nicht sein in der Interpretation dieses Künstlers. Mir scheint es so ein bisschen zu sein, als ob er sagt, ja, ich spiele hier aber Beethoven. Und Beethoven ist immer der Revolutionäre, ist immer der politische Künstler. Und das muss ich jetzt raushängen lassen. Und so klingt es auch.
Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Trampolin gewünscht hier eigentlich. Ich meine, denn so kurz der Satz ist, so wenig passiert hier. Ja. Und das Problem ist, da passiert eigentlich gar nichts. Weil es eben, das würde ich auch sagen, ist ein Konzeptspiel. Wiederum eine Entscheidung getroffen und durchgezogen. Und das funktioniert hier nicht. Und zumal der Pianist, wenn es ein Mann ist, klingt so, eigentlich immer auch nicht in der Lage ist zu variieren bei Figuren, die wiederholt werden. Der exekutiert das dann einfach nochmal, genauso wie er es zum ersten Mal gemacht hat. Und das kann mir absolut gestohlen bleiben. Also es ist auch trocken dann letztendlich in der Deutungsweise, kompensiert nur durch die Halligkeit der Aufnahme, die mich auch ein bisschen befremdet hat, muss ich zugeben.
Aber ist es denn, jetzt ist dieser Satz ja sehr kurz, also sozusagen dramatisch kurz. Hat man denn eine andere Wahl, als sich vorher zu überlegen, was mache ich auf dieser kurzen Strecke? Weil wenn ich mich hineinbegebe in die Musik, ist sie ja schon wieder zu Ende, bevor mir etwas widerfahren konnte. Ja, also insofern fand ich jetzt so dass den Konzeptgedanken, außer diesen Akzenten, die so ein bisschen nerven, nicht so im Vordergrund.
Ja, aber es passiert doch da auf kleinem Raum so viel. Natürlich ist das schon gleich wieder vorbei. Mhm. Aber wenn man sich mal hier die Noten anschaut, am Beginn ist es sehr trocken, denn diese Synkopen, auch da kann man so viel draus machen. Mhm. Danach kann man überlegen, muss man dann immer nur die Oberstimme nach vorne kehren? Was passiert da im Bass? Das ist immer nur vier Takteweise, aber damit kann man sich doch auseinandersetzen. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein.
Herr Göbel, wir haben ja Gott sei Dank im Studio ein Klavier stehen.
So. Setzt sich gleich. Herr Göbel, Sie hätten es gerne ein bisschen leichter, ne?
Auf der einen Seite leichter,
blumiger.
Aber auf der anderen Seite aber auch flexibler. Ja. Leicht nicht nur im Sinne von, das hüpft jetzt 2,5 Minuten durch, sondern ich kann da auch unglaublich viel mit Legato arbeiten. Wie findet hier melodische Gestaltung statt? Auf ganz verschiedene Weise. Also dieser Satz ist von der Gestaltung her nicht ein Ding, sondern mindestens ein halbes Dutzend.
Wen haben wir denn da gehört?
Ich ahne was.
Ich ahne auch was.
Ja.
Also wenn ich meiner eigenen Beschreibung folge, dann habe ich den unguten Verdacht, es könnte sich auch angesichts der Neuheit der Aufnahme um Igor Levit handeln.
Ich fürchte auch.
Ja, warum fürchten Sie das, Herr Göbel?
Ja, ich habe ja, als das rauskam und als er auch sehr viel Beethoven in Konzerten gespielt hat, das verfolgt. Und was mich dann immer so, ja, kopfschüttelnd hat erstaunen lassen, dass ein Pianist, der unglaublich viele Farben hat, der unglaublich viel mit dem Anschlag machen kann, bei Busoni und bei Liszt, wo es nicht genug sein kann, hier bei Beethoven diese Konzepte setzt und so trocken ist und über alles
hinweg. Aber nicht nur bei Beethoven, das macht er auch bei Brahms, ja. Das ist sein Grundproblem.
Aber gerade bei Beethoven ist das aufgefallen, weil er eben diesen Gesamtzyklus gemacht hat.
Ja, und Mozart, warum heilt das so, bitteschön, wenn die Aufnahme von 2018 ist?
Das ist doch vielleicht sogar im Teldex-Studio, ich weiß es nicht.
Ja.
Nein, es ist der Leibniz-Saal in Hannover.
Ach so.
2018 ist diese Aufnahme entstanden. Igor Levit haben wir gehört.
Seltsam.
Ja, warum seltsam?
Nein, weil man hört ja den Raum so wahnsinnig präsent mit. Also ist das denn gewollt? Es kann doch nicht sein, dass einem das so widerfährt und dann nimmt man es halt in Kauf, weil man aus Hannover kommt und gerne in Hannover Aufnahmen macht.
Ich weiß es nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Ja, ja. Ja, aber ist ja schon verwunderlich, weil diese Gesamteinspielung ist ja damals sehr gelobt worden. Das scheint sich offenbar über die Jahre nicht gehalten zu haben.
Naja, was soll man anderes tun? Da kommt so ein großartig beleumundeter, immer noch sehr junger oder junger Künstler. Es kommt eine fette Box mit einer fetten Medienkampagne und dann soll man sich dagegen werfen und sagen, das taugt alles nichts. Ja, ich versuche ja nur sozusagen der Kollegenschaft ein wenig die psychologischen Leviten zu lesen.
Setzen wir mal was dagegen. Igor Levit ist ein grundsätzlich stark überschätzter Künstler.
Ja, ganz meine Meinung.
Dagegen setze ich jetzt etwas. Beethoven, die Mondscheinsonate, zweiter Satz, Andreas Göbel. Vieles was von dem, was bei Levit Ihnen gefehlt hat, war jetzt hier drin.
Ja, aber auch nicht genug. Es war natürlich mehr und abwechslungsreicher, aber in Wirklichkeit ja auch nicht, sondern das war einfach nur aus den Noten gezogen. Es war trotzdem sehr strukturiert und die Herausforderung, die dieser Satz ja auch bietet, ist mit Hinblick auf den Notentext gar nicht angenommen worden. Das Schwierige ist ja daran, dass das alles so dicht aufeinander folgt, dass man kaum mal die Möglichkeit hat, zwischenzuatmen, es aber trotzdem tun muss. Wenn man das aber meint, so durchspielen zu müssen und dann auch in einem Tempo, das doch ein bisschen zu sehr nach vorne geht. Allegretto ist es nicht, denn Allegretto ist eigentlich keine Tempobezeichnung, sondern eine Vortragsbezeichnung. Und alles das, was es ausmacht, so etwas Ambivalentes, das habe ich hier gar nicht gehört.
Frau Lemke, weil dieses kleine Stückchen scheint schwieriger zu sein als gedacht.
Das ist bei kleinen Stückchen meistens so, glaube ich. Ich habe hier dennoch schon sehr viel mehr Farben, wie es heißt, gehört. Ich habe auch mehr Stimmen gehört, mehr Zungen, die reden gehört. Mir kam das Ganze von der Interpretation her fast etwas Schumannesk vor. Ich musste so an Kinderszenen denken. Ja.
Also, Davidsbündler-artig.
Ja, oder Davidsbündler, wo irgendwie so viele Gestalten aufeinander treffen. Einer stampft mit dem Fuß auf und der andere sagt, jetzt mach doch mal nicht, ist doch nicht so schlimm und so. Also man hat so dem Komponisten, und das hat mir an der Aufnahme gefallen, beim Denken zuhören können, also wie er auch in Phasen oder Passagen, wo jetzt nicht so irrsinnig viel passiert auf der kurzen Strecke, denkt, könnte ich jetzt eigentlich noch was anderes machen oder bleibe ich dabei oder hole ich das nochmal hervor, was ich vorhin schon wieder beiseite gelegt habe. Das fand ich schön, das hat mir gefallen und ich würde denken, es handelt sich um die Pires-Aufnahme.
Ich würde das auch denken, aber ich habe eher gesagt, das wird schubertisiert als schumannisiert, aber beides wäre gleichermaßen falsch. Es ist immer verkehrt, wenn sowas dabei rauskommt, weil Beethoven soll bitte schön wie Beethoven klingen, wenn ich das mal ganz deutlich und banal sagen darf.
Ja, vielleicht ist es ja visionär.
Nee, es ist überhaupt nicht visionär. Das ist eine Ausrede, die man immer bringt dann. Ja, der hat nach vorne gedacht. Beethoven hatte keine Ahnung, wie Schumann klingen würde oder Schubert.
Ja, eben, das ja, ist Schubert ja das schon, Visionäre. Ja.
Aber Schubert schon, ja, das hatte schon, konnte schon eine Ahnung haben und hat gerade deswegen anders geklungen.
Wie hat Ihnen das denn gefallen, Herr
Eskalder? Ja, ich fand es auch besser. Aber dieser Einwand, den ich gebracht habe, haut der Sache die Beine weg für mich.
Hm. Andreas Göbel, wen haben wir gehört?
Ja, es ist eigentlich schon gesagt worden. Das ist die Aufnahme, die wir mit rübergenommen haben.
Was heißt ja eigentlich?
Ja, manchmal hört man auch so ein Fragezeichen.
Nee, ausnahmsweise.
Gut, dann streiche ich das. Ja, das kann nur Maria João Pires sein, weil die Qualitäten von ihr hat man ja gehört. Aber bei dem Satz kann man eben ganz wunderbar mit so Kleinigkeiten auch drüber hinweggehen.
Ja, alles richtig, ganz uneigentlich. Das war unsere sogenannte Gewinneraufnahme. Das war Maria João Pires.
Können wir nicht mal einen richtigen Beethoven-Spieler hören?
Ja, hier habe ich einen. Alles Kaiser, bitteschön.
Prompte Bedienung. Vielen Dank dafür. Soll ich lösen?
Bitte.
Also die Aufnahme ist natürlich älter. Hier, das ist ein Beethoven-Spiel. Das würde ich schon sagen.
Und was ist bitteschön das Beethoven-Spiel?
Ja, das kann ich genau sagen. Das kann ich sofort angeben, dass der kitzelig spielt mit spitzen Fingern bei diesem kleinen ans Intermezzo fast auf.
Und Beethoven ist kitzelig?
Nein.
Seit wann?
Ich habe noch nicht zu Ende gesprochen. Ohne, dass es zum Lachen wird. Ja, das ist der Witz daran. Hier ist eine Gravität und eine Zerbrechlichkeit zugleich da. Es ist eine Geradheit und trotzdem eine Varianz, eine Krummheit. Es ist ja auch krumm und schief zugleich. Da ist auch eine Agogik drin. Das ist großartig.
Frau Lemke-Mattweil, Gegenrede.
Na, ich kann das nicht so wirklich hören. Vielleicht liegt es aber auch an meinen Ohren oder an meinen Hören. Ich verstehe schon, was gemeint ist, aber es ist, dass das jetzt Beethovensch ist, das Gravitätische und das Kitzelige. Weiß ich nicht, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist eine alte Aufnahme. Sie atmet eine große Aura. Sie strahlt eine Autorität aus, das zweifellos. Also sie ist durch viele hörende Ohren hindurchgegangen und auch wieder herausgekommen. Aber so, dass ich jetzt sage, das ist so der Weisheit letzter Schluss, was diesen rätselhaften...
Das war relativ gemeint zu dem, was wir vorher gehört haben. Im Übrigen möchte ich hinzufügen, wenn ich hier sage, das ist Beethoven, dann ist es natürlich mit einer Behauptung verbunden, so könne Beethoven aufgefasst oder soll es auf, dass
das
natürlich nur eine Behauptung
mich.
Ist, das ist vollkommen klar. Ja.
Hören wir mal, was Andreas Göbel meint.
Ja, hier höre ich endlich mal einen wirklichen Reichtum auf so engerem Raum, dass das mir alles gefehlt hat. Das Tempo stimmt, ich verstehe, was in diesem Satz vor sich geht. Es ist strukturiert und es ist trotzdem melodisch. Hier weiß der Interpret genau, wann muss ich es leuchten lassen, wann muss ich es ein bisschen abschattieren. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand wirklich Sforzato und Fortepiano spielen kann, ohne dass es knallt. Dass jemand Pianissimo spielen kann, ohne immer das linke Pedal drücken zu müssen. Und auch diese Kürzen, diese Staccato-Striche, die Beethoven hier gesetzt hat, die müssen eben nicht zickig klingen. Also natürlich kann man den Satz auf dutzendweise anders spielen, aber viel besser geht das nicht.
Also ich kann nur sagen, Männerohren und Frauenohren hören anders.
Ja,
offenbar.
Natürlich.
Ganz offenbar.
Und was soll daraus folgen? Natürlich ist es so, ja.
Das wusste ja schon Loriot.
Ich habe noch keinen Namen gehört.
Also das ist eine alte Aufnahme, deswegen kommt da nicht so viel in Frage.
Ja, ne? Oder auch viel.
Also das könnten so die 30er Jahre gewesen sein und da finde ich eigentlich nur Arthur Schnabel hier auf meiner Liste. Und das würde auch passen ins Bild.
Ja, was sagen die anderen?
Für mich auch ganz klar Schnabel.
Alles richtig. 1934 ist diese Aufnahme entstanden. Die Gesamteinspielung von ihm war legendär, Arthur Schnabel. Heute ein bisschen vergessen, oder täusche ich mich?
Nee, ist immer noch legendär, muss ich sagen. Mhm. Also wenn ich so rumfrage unter Pianisten und Pianistinnen jüngerer Generation, dann wird der Lahmen oft genannt.
Naja, und er war ja nicht nur legendär durch den Zyklus, den er gespielt hat, sondern dass er einer der Ersten, wenn nicht der Erste überhaupt war, der alle Beethoven, alle 32 Beethoven-Sonaten gespielt hat. Davor hat man das ja eher aleatorisch gehandhabt.
Ja.
Dreimal haben wir jetzt diesen kleinen zweiten Satz gehört, folgt der dritte und damit die Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Igor Levit haben wir gehört, wir haben Maria Joao Pires gehört und Arthur Schnabel. Wen wollen wir noch einmal hören?
Arthur Schnabel.
Ja, bitte Arthur Schnabel.
Arthur Schnabel. Frau Lemke-Mattweil.
Machen Sie da mal einen Strich.
Ich mache mal einen Strich. Folgt also nun der dritte Satz. Ich selbst übrigens hatte Klavier nur im Nebenfach. Das heißt, bis hierhin konnte ich diese Sonate spielen, aber auch nur bis hierhin. Und Sie hören jetzt auch, warum.